Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
In Jemen zum Beispiel, das mir auch sehr, sehr ans Herz gegangen ist. Es kam nämlich ein unfallverletztes Kind und war fast tot und haben es aufgegeben und haben gesagt, nee, wir operieren es trotzdem. Also wir versuchen das Minimale, wenn das nur 1% Chance hat. Und dieses Kind hat es überlebt.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Hier stellen wir euch Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zur Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Sie sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein, und was sie dabei erleben, welche Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. Heute geht es um das Hammer Forum, das seit 1991 im Einsatz ist und sich um die medizinische Versorgung von Kindern in Krisengebieten kümmert. Dabei werden Hilfsgüter für Untersuchungen und Operationen geliefert oder medizinische Infrastruktur errichtet, wie zum Beispiel Kinderambulanzen. Aber das Hammer Forum sendet auch ehrenamtliche Teams in Krisengebiete, die vor Ort Kinder behandeln und sogar operieren. Ein echtes Urgestein, das schon seit Anfang der 90er Jahre für das Hammer Forum das Skalpell in die Hand nimmt, ist Dr. Theophylactos Emmanuelidis, kurz Dr. Emma. Und während viele in seinem Alter kaum schmerzfrei vom Bett in die Küche kommen, fliegt er mit 82 Jahren noch immer um die Welt und hilft Kindern zu überleben oder ermöglicht ihnen ein besseres Leben. Woher er die Kraft dafür nimmt, was ihn antreibt, was er in seiner langen Karriere schon alles erlebt hat und was er sich noch für die Zukunft wünscht, das hört ihr jetzt in einer sehr persönlichen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Ich bin geborene Grieche, inzwischen bin ich auch Deutsche, also ich habe zwei Staatsangehörigkeiten. Ich habe in Deutschland studiert. Ich habe meinen Facharzt hier gemacht. Ich war 7 Jahre lang Oberarzt und danach Chefarzt 22 oder fast 23 Jahre hier in Bünde, wo ich auch lebe. In Griechenland waren zu der Zeit 1959 nur, ich glaube, 70 Plätze für Medizinstudium in zwei Universitäten damals, nur Athen und Saloniki. Und da hatte ich keine Chance von vornherein, das wusste ich, weil in dieser Uni dann Kinder von Politikern, Kinder von reichen Menschen und vielleicht andere, wir alle anderen haben keine Chance, obwohl ich gutes Abitur gemacht habe. Und da haben es lange überlegt und mein Vater sagte auch, geh ins Ausland. Und das, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe das nicht gewählt in dem Sinne, muss ich sagen, sondern von unserer Gemeinde war ein Mitschüler, der ein Jahr älter war, ist nach München gekommen und ich wollte ihn jetzt mal besuchen und so bin ich in München hängen geblieben. Und das nächste ist ganz toll. Ich bin am 26. August 1959 in München Bahnhof angekommen. Ich sprach kein Wort Deutsch. Und da stand ich über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, saß auf der Bank. Dann kamen zwei Bahnhofspolizisten vorbei, guckten, dass ich da sitze und nichts mache. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wohin gehen sollte. Die Adresse hatte ich, aber ich wusste nicht, wohin. Wie komme ich da hin? Und dann hat mir die eine gesagt, was mache sie? Und ich habe das in Deutsch gesagt. Ich habe ein ganz kleines Lexikon, so klein, man kann sagen 3-4 Zentimeter. Und da habe ich nachgeguckt, habe Wörter rausgesucht und verständlich gemacht, was ich will. Ich sagte, mit der Hand bleiben Sie hier. Ich bin gleich fertig, das habe ich verstanden. Und hat mich dahin gebracht. Das war eine tolle Erfahrung. Ja, und das war so. Und dann hat mich besucht und hat mich hingebracht. Und dann hatte sie mir gesagt, also hier kann es natürlich nicht bleiben, aber es war zu der Zeit Ferien, Studentenferien und da waren Studentenwohnungen und ich könnte mein Zimmer mieten und solange da bleiben, mit der Studenten wieder zurückkommen. Und da habe ich auch gemacht und habe Tag und Nacht Deutsch gelernt. Und am 11.11.1959 habe ich Prüfung gelegt in Deutsch in München in der Uni. Da bestanden und so habe ich irgendwann zu studieren. So einfach ist das manchmal.
Im November 1993 ruft ihn dann der Vorsitzende des Hammerforums an und fragt, ob er Kinder aus dem Ausland kostenlos operieren würde. Er sagt zu und operiert in den ersten Jahren 18 Kinder, zum großen Teil aus Afghanistan.
Dann kamen welche auch aus Russland, also Tschetschenien damals, die Russland-Tschetschenien, aus Eritrea, aus Angola. Und so bin ich dann zu Sitzungen gegangen und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht aktiv werde. Und ich war schon mal 1987 in Ghana, in Accra, mit einem Kollegen, einem Ghanäer, und habe dort in der Uni mitoperiert und er wusste, was das, wie das läuft. Und dann bin ich seitdem am Forum und seit 1997 habe ich dann vorgeschlagen, ob wir nicht vor Ort die Kinder operieren, die wir nach Deutschland bringen. Weil das ist für die Kinder auch besser als für die Eltern natürlich so. Und da habe ich von unserem Krankenhaus hier ein Operationsset mitgenommen. Und dann bin ich zuerst nach Eritrea. Das war 1997 im April und im September dann nach in den Jemen. Also und einfach die Projekte aufgebaut und ich habe dort mit den Kollegen gesprochen, Ministerien und so weiter und so fort und alle Formalitäten teilweise geregelt, aber ich war willkommen. Und seitdem haben wir angefangen, vor Ort die Kinder zu operieren und später Projekte aufgebaut, Strukturen und so weiter und so weiter. So kam ich zum Hammer Forum und dann bin ich jetzt der Älteste, kann man sagen, dann nicht nur im Alter, sondern auch als Mitglied dabei.
Über die Jahre kommen weitere Projekte im Kongo, in Burkina Faso, Guinea-Bissau, Somaliland und im Irak dazu. Die meisten davon organisiert Dr. Emma selbst, stößt sie an oder hält sie am Laufen. Wo Not am Mann ist, kümmert er sich und wird auch mit 82 nicht müde, vorhandene Projekte zu verbessern.
Wir haben zum Beispiel in Kongo jetzt den Operationstrakt renoviert, indem wir gleichzeitig, weil sie keine Möglichkeiten zu operieren, keinen Strom hatten, Photovoltaik angelegt haben, wir haben die Wasserleitungen, Elektroleitungen, wir haben Generator hingebracht, aber auch noch die Sonne nutzen wir auch noch, sodass wir autark operieren können. Aber auch diese Operationstrakt nutzen die Einheimischen auch und versuchen wir sie zu integrieren. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder rausgehen können. Und es ist in Kongo ein besonderes Pflaster. Ein bisschen schwierig, weil andere Probleme haben. Sie haben sehr viele Probleme, großes Land, große Probleme, die wir selbst nicht lösen können. Das sind ja auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist natürlich einfach den Menschen, die Not sind, zu helfen, aber gleichzeitig sie zu motivieren, sich selbst zu helfen. Und ich hoffe, dass, wenn auch Step by Step irgendwann gelingt es, dass wir uns nachher zurückziehen und jemand anderes. Ganz anderes ist, dass in Somaliland zum Beispiel ein autonomes Gebiet in Somalia, wir waren zweimal dort, war ich, da sind ganz anders organisiert, obwohl sehr arm ist, von der Ärmel ist, also haben kaum irgendetwas zu produzieren. Also sie leben mehr oder weniger von kleinen Viehzucht und von der Sonne und ein bisschen, was sie ihre Leute, die im Ausland sind, nach Hause schicken, davon leben sie auch. Aber sie sind ganz anders organisiert, viel besser, viel effektiver. Und man hat den Eindruck, sie wollen auch noch, dass so bleibt. Und im Kongo hat man den anderen Eindruck, da ist die Politik das Problem natürlich, das gesamte System, das korrupte System, mit Kollegen oder Mitarbeiter. Stellen Sie mal vor, ein Krankenhaus, Universitätsklinik ist das, wo wir sind, mit 135 Ärzten und insgesamt 500 ist das Personal und haben im Durchschnitt 40 Patienten. Im Durchschnitt 40 Patienten, das kann doch, die Relation stimmt nicht. Da müssen wir auch noch versuchen, irgendwie die Menschen, die da sind, zu vermitteln, dass wir für sie da sind. Wir sind zwar Gäste da, aber als Gäste versuchen wir auch noch sie zu motivieren, zu aktivieren, damit sie selber sehen, dass sie das können auch. Also die Kollegin, mit denen auch jetzt gesprochen habe, wir sind im Januar auch da gewesen, sind zum Teil apathisch geworden, zum Teil fast haben sich aufgegeben und die kommen gar nicht zur Arbeit. Menschen wissen das und deswegen ist unsere Ambulanz überfüllt. Wir haben von einem Jahr über 10.000 Kinder untersuchen wir vor Ort, unsere Klinik. Wir haben einen Projektleiter vor Ort. Und wenn wir da sind, untersuchen wir ein oder zwei Personen 300-400 Kinder innerhalb von 10 Tagen und operieren etwa 100 bis 200, je nachdem. Und also das ist schon ein anderes Pflaster.
Wieder ein anderes Pflaster ist Guinea-Bissau, ein Land, das an der westafrikanischen Küste liegt und in dem auf 100.000 Einwohner nur 7 Ärzte kommen. Was die medizinische Versorgung zusätzlich erschwert, ist die weit verbreitete Armut im Land und die vielen kleineren und größeren vorgelagerten Inseln, die schwer zu erreichen sind.
Und diese Inseln können viele Kinder kommen, die nicht behandelt werden können vor Ort, weil es keinen Arzt gibt und die haben auch kein Geld zu kommen. Da haben wir beschlossen, okay, die sollen auf unsere Kosten kommen. Wir werden die Kiegezahl bezahlen hin und zurück und alles andere auch noch, damit diesen Kindern geholfen wird. Also das ist auch etwas, was man also täglich machen muss und überlegen, was soll geschehen hier? Wie kann die Hilfe dahin kommen? Das ist natürlich extrem, aber es ist so in den armen Ländern. Wenn die Menschen kein Geld haben, dann können mit diesen Kindern auch von einem Dorf, dort sind auch Dörfer, die keine Infrastruktur haben. Und dort wollen wir auch jetzt die Infrastruktur aufbauen. Wir haben zwar Photovoltaik in einem Pavillon gebracht, wo wir in zwei Räumen operieren. Ganz einfache Räume haben wir eingerichtet mit dem Material aus Deutschland. Wir haben Container hingeschickt und in dem Container haben wir alle Geräte hingeschickt, was notwendig ist im OP, neben das gesamte Equipment, kann man sagen. Und wir sind da autark und jetzt integrieren wir die einheimischen Kollegen und einen Kollegen, den Chirurgen, der bleibt mit uns die ganze Zeit und operieren wir zusammen. Und ich hoffe, wenn wir jetzt nach 5 Jahren weggehen, dass er dann auf diese Basis, weil wir die Infrastruktur geschaffen haben, auch noch weitermachen kann. Und das ist unser Ziel. Und dann haben wir es erreicht, dann sind wir auch zufrieden. Ich sehe, was ich noch erreichen kann und möglicherweise ist das ist meine DNA vielleicht auch gut. Meine Eltern oder Großeltern sind auch sehr alt geworden, die eine 98, die andere 110 und ich habe vor, 120 zu werden. Wissen Sie, ich bin sehr gesund, Gott sei Dank und ich hoffe, das bleibt so lange auch. Meine Frau sagt zu mir, du arbeitest jetzt mehr als was ich gearbeitet habe, das stimmt auch. Ich sitze oft hier am PC 6 bis 8 Stunden, organisiere sehr viel. Wie gesagt, alle Einsätze organisiere ich, Einkäufe mache und die Teams zusammenstellen und miteinander kommunizieren und mit 400-500 Leuten. Ich rauche nicht, ich trinke nicht und ich bin Workaholiker, sagt meine Frau.
Eine langjährige Kollegin von Dr. Emmer, die OP-Schwester Claudia Nussbaumer, hat in ihrer Laudatio zum 80. Geburtstag des Bundesverdienstkreuzträgers gesagt, gibt es über diesen Mann etwa nur Positives zu sagen? Nein, durchaus nicht. Manchmal ist Dr. Emmer ungeduldig mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitstreiterinnen, wenn Prozesse nicht so vorangebracht werden können, wie er sich das vorstellt. Oder Kolleginnen sich in seinem Tempo und Pensum nicht anpassen können.
Ja, Sie haben recht. Und zwar, wenn man versucht, kommunikativ die Arbeit darzustellen und manch andere sind so lahmarschig, dann bin ich ein bisschen ungeduldig. Dann sage ich, mein Gott, das ist doch einfach, geht den einfachen Weg, muss noch nicht unbedingt von hier irgendwo dahin gehen und wieder zurückzukommen, dann geht das nicht. Ja, ungeduldig. Ja, kann sein. Also ich habe natürlich wie jeder andere Mensch Fehler. Und wenn ich die Fehler erkenne und dann mir sagt, versuche diese Fehler nicht zu wiederholen. Und das ist meine Stärke, glaube ich. Ich glaube auch, halt die Fähigkeit, zumindest sagte man mir auch schon, meine Mutter, mein Vater haben mir auch gesagt, du hast die Fähigkeit, einfach zu erkennen, wohin geht, was fehlt, wo, was gemacht werden soll. Und jetzt immer den kürzesten Weg. Und das ist wahrscheinlich in der Chirurgie auch das gewesen, wo ich auch ja, sehr gut war, möchte ich meinen. Da haben die anderen gesagt, ich bin sehr gut. Das glaube ich auch. In Jemen zum Beispiel, das mir auch sehr, sehr ans Herzen gegangen ist, es kam nämlich ein unfallverletztes Kind und war fast tot und haben es aufgegeben und haben gesagt, nee, wir operieren es trotzdem. Also wir versuchen das Minimale, wenn das nur 1% Chance hat. Und dieses Kind hat sie überlebt. Und da war ich überglücklich, dass das geschafft haben. Und das gibt einen Kraft. Das ist das etwas vielleicht, was mich ja so dynamisch macht. Und ich bin auch heute noch sehr aktiv und meine, Sie sehen das, Sie wissen, merken das auch. Ich bin nicht klein zu kriegen. Und wie gesagt, ich bin auch sehr kommunikativ. Ich bin zielorientiert, glaube ich auch. Das sind Sachen, die man mir sagt selber. Und das glaube ich auch, dass auch so ist es. Und auch noch Optimist. Und da versuche ich, dieses auch noch weiterzubehalten, insbesondere Optimismus auch an den Patienten zu übertragen und an die Kollegen auch. Und deswegen bin ich vielleicht so, ja, so wie ich bin. Also wir müssen menschlich handeln. Und das, die Menschenwürde ist unantastbar für mich. Und das muss man auch vor jedem. Also ich halte viele Vorträge, nicht nur bei Clubs und in den Gymnasien, auch noch in den Kirchen bin ich. Und dann sage ich das genau das Gleiche in diese Richtung. Wir sind da und wir sind in Europa geboren. Wir haben so viel Privilegien hier, die anderen haben nicht mal die Hälfte oder gar nichts davon. Wir können teilen, ein bisschen wenig abgeben. Ich habe in Eritrea mal ein Kind, mir war schwer krank und wurde gesund. Da kam die Mutter zum Hotel mit einem lebenden Huhn zu mir und gab mir den Huhn als Dankbarkeit. Also da war ich überglücklich. Natürlich konnte ich mit dem Huhn nichts anfangen. Ich habe den Huhn, ich kannte den Pastor dort, den ich hatte auch operiert. Da habe ich den Pastor gegeben, den Huhn, er hatte geschlachtet, gegessen von mir aus. Es gab, hat ihm sicher auch geschmeckt. Oder ein anderes Mal, das war in den Kongo, ist eine Mutter gekommen und hat mir ein Avocado gegeben, als Dankbarkeit. Also das hält einen fit. Das macht einen, motiviert einen. Und ich denke, das ist auch schön. Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Und ich habe die Unterstützung von meiner Frau und meiner Kinder. Die sind auch beide Ärzte. Und die unterstützen mich, sagen, Papa, mach, was du möchtest. Und das tue ich sehr gern und das würde ich weitermachen, solange ich kann. Eines Tages werde ich auch wie jeder andere von uns gehen und das ist ja so. Wo Anfang ist, ist auch ein Ende. Das ist mir bewusst.
Am Tag nach der Aufnahme ging es für Dr. Emma auch schon weiter. Morgens um 6 Uhr mit dem Flieger nach Guinea-Bissau und mit einem 8-köpfigen Team wird er wieder Kindern durch seine Operationen zu einem besseren Leben verhelfen. Außerdem möchte er mit einigen Architektinnen einen OP-Trakt mit 2 bis 3 OP-Sälen planen und umsetzen. Ein bereichernder Mensch, durch den die Welt auf jeden Fall zu einem besseren Ort geworden ist. Und ein Mensch, der Vorbild für viele andere sein kann. Wir haben vereinbart, dass wir uns in 20 Jahren wieder treffen, um zu erfahren, was er bis dahin alles auf die Beine gestellt hat. Schließlich will er 120 werden. Und da sollte mit 100 die ein oder andere Operation ja wohl noch möglich sein. Danke an das Hammerforum für diesen wunderbaren Gast in Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Bekannten, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Kostet euch nichts und wenn euch einer fragt, who cares, könnt ihr mit ruhigem Gewissen sagen, ich. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Who cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.